Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Du Malte?
Ja, Pit.
Ich habe heute eine großartige Idee.
Na, da bin ich aber gespannt.
Ich mach mal das Intro.
Ja, immer zu.
Kriege ich mal die Bühne von dir?
Na sicher.
Ja, liebe Fußballfans, hier ist Pit Gottschalk.
Und Malte Asmus.
Herzlich willkommen bei FIFA, Bitch. Nee, Malte, du bist noch gar nicht dran.
Ich bin
noch gar
nicht dran.
Du hast mir alles kaputt gemacht.
Ach, Mann.
Man kann sich nicht auf dich verlassen. Du willst einem immer die Bühne streitig machen.
Ja, so ist das. Da probt man einmal nicht, ne?
19. Spieltag in der Bundesliga. Wir haben viel zu besprechen. Es ist spannend. Wie noch nie.
Das stimmt.
Ich schon wieder ins Intro rein. Wisst ihr was? Ich überlasse die Bühne doch dem Malte. Ich hab doch selbst schuld.
Ja, jetzt muss ich es wieder ausbügeln. Na gut, ich habe wirklich selber Schuld. Du hast es gesagt, Pitt. 19. Spieltag, spannend wie selten. Die Bayern nur noch 6 Punkte davor. Und die Dortmunder, die haben ihr altes System, das 4-3-3, wieder gefunden. Und die Mentalität. Und jetzt kommst du.
Ich will dir ein bisschen aufmerksam gönnen bei diesem treuen Publikum bei FIFA Pitch Podcast. Ja, ich freue mich total auf diesen Spieltag und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich verrate dir heute ein Geheimnis.
Na, da bin ich gespannt. Erzähl.
Was ist das Spitzenspiel für dich an diesem Spieltag?
Ja, also das Spitzenspiel ist ja eigentlich Dortmund gegen Freiburg.
Aber, also ich finde, den größten Reiz hat Köln gegen Bayern.
Das auch. Ich meine, eine Mannschaft mit Köpfchen wie die Kölner gegen die Bayern, die vielleicht ein Kopfproblem haben, könnte interessant sein.
Meine ich doch. Und man will ja wissen, wie die Bayern mit der Niederlage fertig geworden sind eine Woche vorher. Ob die Mannschaft wieder so in Schuss ist, Corona überwunden, dass sie wieder zurück sind in alter Form. Und dieses Spiel Köln gegen Bayern ist für mich immer, jedes Jahr, wenn die Kölner dann in der ersten Liga sind, ein ganz besonderes. Warum? Es war das erste Bundesligaspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und zwar am 29. März 1980, 1. FC Köln gegen Bayern München, so, im Müngersdorfer Stadion. 60.000 Zuschauer, Schiedsrichter Luca aus Völklingen, Luisenthal. Und wie ist es ausgegangen?
Das weiß ich nicht mehr, leider.
So, ausgegangen ist es 4-2 für die Bayern. Und Torschützen damals, zweimal Dieter Hoeneß, Paul Breitner, Branko Oblak. Für die Kölner haben getroffen Dieter Müller und Herbert Zimmermann. Und als ich diese Namen gehört habe, das war wie so eine Zeitreise für mich. Branko Oblak. Wenn man den Namen hört, merkt wohl jeder in unserem Alter, sehr vertraut, aber was macht er eigentlich? Er ist ein Nationaltrainer später gewesen. Und dann im Kopf macht's richtig Ratter. Herbert Zimmermann hat ja auch mal bei Bayern vorher gespielt, hat's nicht so ganz funktioniert. Dieter Hoeneß kennt man noch, weil er später eine Managerkarriere gemacht hat. Aber dann fiel mir neben Branko Oblak noch ein weiterer Name ein, ganz, ganz toller Stürmer, Norbert Jansson. Kennst du den Namen noch?
Ja, der Name sagt mir tatsächlich was, aber wirklich nur so aus Fußballhistorie, aus alten Kicker, die ich als Jugendlicher mal durchgeblättert habe.
So, und warum ich das erzähle, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich stelle mir ständig die Frage, so ähnlich geht es den Leuten auch mit der Musik, gab es damals die besseren Typen und Persönlichkeiten so sehr, dass man sich heute noch dran erinnert? Oder sind die aktuellen Spieler genauso wie die damaligen Spieler für uns, für die heutige Generation, dass sich also unsere Kinder später an die Namen wie zum Beispiel Matthias Ginter erinnern, wie wir das mit Branko Oblak machen? Also das ist echt eine entscheidende Frage, weil wir beklagen uns einerseits immer, dass es in der Bundesliga zu wenig Persönlichkeiten gibt. Andererseits gucken wir mit alten Augen da drauf und vielleicht sind das für die jungen Leute, für die jungen Menschen auch die Persönlichkeiten, an die sie sich Jahrzehnte später sehr gerne erinnern. So, jetzt kommst du mit deiner Einschätzung.
Da ist definitiv was dran, weil jeder natürlich auch ein Kind seiner Zeit ist und mit dem, wo er aufgewachsen ist, natürlich auch am meisten verbindet. Von daher wird es wahrscheinlich genauso sein, aber mir geht's da auch so. Ich bin ja jetzt auch schon etwas fortgeschrittenes Semester, aber in meiner Erinnerung muss ich auch sagen, so der 86er Nationalmannschaftsjahrgang beispielsweise oder der 90er, die sind mir viel näher als die aktuellen, obwohl ich mit den aktuellen natürlich auch beruflich viel mehr zu tun habe.
So, und das kann derselbe Effekt sein, wie jede Generation sagt, unsere Musik damals, das war noch richtige Musik, ja. Das hat jede Generation gesagt, weil sie die eigene Jugendmusik für viel bedeutender gehalten hat als die aktuelle. Aber wie kann das sein, wenn das jede Generation sagt, also muss auch die aktuelle immer eine bedeutende sein? Es kommt halt immer drauf an, für wen und welche Zielgruppe.
Ja, aber bei Musik ist es beispielsweise bei mir komplett anders. Da bin ich eigentlich eher musikalisch in der Generation meiner Eltern haften geblieben, ohne selber in meiner eigenen Generation jetzt großartig was besonders Tolles rausgestellt zu haben. Obwohl, nee, stimmt nicht. Also der Britpop, der hat's mir tatsächlich in meiner Jugend, späteren Jugend dann angetan. Oasis und so finde ich immer noch super. Aber alles, was sonst da so aktuell war, also vor allen Dingen so Dancefloor und so ein Kram, das ist nie an meine Ohren gekommen. Meine Musik ist The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, die Beatles, das ist
also
meins.
Also kurz nach dem Grammophon.
So ungefähr. Alte, weiße Männer mit Stromgitarren.
So, und da sind wir schon froh, dass wir uns wenigstens an einen Fußball erinnern, der in bunten Farben über die Fernsehbildschirme lief und nicht in schwarz-weiß. Aber tatsächlich stelle ich mir ständig die Frage, mangelt es wirklich an Persönlichkeiten oder haben wir alte Augen?
Das sicherlich auch. Ich meine, alte Augen ab einem bestimmten Alter kommt das natürlich schon mal vor. Ne? Aber nein, so. Ich weiß, was du meinst.
Ändert nichts daran, wir müssen auf den aktuellen Spieltag gucken.
Das stimmt.
Es sind große Spiele, Dortmund gegen Freiburg, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe, Zweiter gegen Vierter.
So sieht's aus, also 37 Punkte gegen 30 Punkte und für die Dortmunder eben die große Chance, diesen 6-Punkte-Rückstand auf die Bayern dann vielleicht noch ein bisschen einzudampfen, ja zumindest mal über Nacht.
Ja, so und ich bin gespannt, ob die Dortmunder diese Chance jetzt nutzen, vorzulegen, Druck auszuüben. Wir werden Sebastian Kehl am Sonntag im Doppelpass haben und da werden wir ihm auch Fragen stellen zur Rolle von Borussia Dortmund, weil das ist ja ein Zickzackkurs. Wir haben letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen, schon 5 Niederlagen und seien wir ehrlich, in Frankfurt hätte es eigentlich die 6. sein müssen, bis da durch 2 Geniestreiche da noch das Spiel gekippt wurde, ja. Und dann wäre es der alte 9-Punkte Rückstand auf Bayern geblieben. Also das ist eine Scheinspannung, seien wir ehrlich. Carlo Wild hat es ja auch gesagt, Kollege vom Kicker, 6 Punkte Rückstand sind ein Brett, aber immer noch besser als 9. Wir wollen uns die Bundesliga an der Spitze spannend reden und dazu gehört eben auch das Spiel Dortmund gegen Freiburg.
Ja, obwohl, also vom Papier her ist das natürlich überhaupt nicht spannend, weil die Dortmunder das letzte Mal...
Jetzt bist du schon wieder beim Grammophon auf Papier.
Ja, aber...
Welches Papier meinst du denn genau?
Das ist noch nicht ganz so weit zurück. Anfang der 2000er, vor 20 Jahren genau. Das ist noch quasi gestern gewesen. 2001, 2002, aber da hatten die Dortmunder das letzte Mal zu Hause gegen Freiburg verloren. Und weißt du, wer ein Tor für die Freiburger damals geschossen hat?
Oh, sag's mir.
Sebastian Kehl.
Wow.
Ja.
Welches Jahr war das genau?
2001, 2002, 10. Spieltag.
Da, mein Gott, das sind 20 Jahre her. Ist das nicht furchtbar?
Ja, eben. Also gefühlt gestern, aber...
2002 sind die Dortmunder sogar Meister geworden.
Ja.
Okay.
So lange ist es schon wirklich schon her.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren wir noch jung und frisch.
Ach ja, das waren wir wirklich. Und Sebastian Kehl auch. Ich meine, der ist immer noch frisch und der ist auch immer noch jung, aber damals war er blutjung und damals hat er eben auch noch selber gespielt. Aber da schließt sich dann vielleicht auch so ein kleiner Kreis. Dann
ja, er soll ja im Sommer übernehmen von Michael Zorc. Also er wird die Kaderplanung dann maßgeblich verantworten. Und wir werden ihm schon die Frage stellen, wie er das denn anstellen will. Ist es tatsächlich so wie bisher? Man holt junge Leute aus dem Ausland, baut sie auf, gibt ihnen Spielpraxis und dann verkauft man sie. Teuer. Jadon Sancho war ja so, sagen wir mal, das letzte Beispiel. Jude Bellingham befürchtet man das ja auch, dass das so kommen wird. Erling Haaland, klar. Oder kann man mal hoffen, dass eine Mannschaft auch mit diesen Spitzenspielern zusammenbleibt, damit da auch etwas wächst, was wieder Meisterschaftsambitionen dann auch ausstrahlt.
Das wäre den Dortmunder zu wünschen. Aber in der Praxis scheint es ja wirklich nur bei den Bayern so zu sein. Sie kaufen einen jungen Kerl, der war jetzt auch nicht so ganz billig, Kingsley Coman damals, aber den behalten sie dann auch und offenbar auch sehr lange, bis 2027. Der ist schon 7 Jahre da und bleibt jetzt noch 5 weiter.
Ja, und guck mal, welches Gehalt man da angeblich zahlt. Ja. Ich habe es ja auch nur gelesen, 20 Millionen, das ist ja nicht der einzige. Das ist anderswo schon fast der komplette Kader, ne? Also ja, in der Bundesliga. Die Bayern können sich das leisten, sie kommen auch einigermaßen okay durch die Pandemie. Die haben langfristige Verträge und sind auch bereit, mit Qatar Airways ins Bett zu steigen. Ja, dann kann man natürlich solche Vertragsverlängerungen bis 2027 machen. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Hat Koeman auch verdient. Das ist ja der einzige Spieler, der in seiner gesamten Karriere, egal wo er gespielt hat, immer Meister geworden ist. Der kennt keine Saison ohne Meisterschaftsgewinn. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Und das tatsächlich auch nicht nur in der Bundesliga.
Das ist fast ein moderner Zlatan.
Zlatan hätte gern nur ein paar Mal mehr die Champions League gewonnen. Das hat Koeman ja nun auch entschieden. Also das entscheidende Tor gegen Paris Saint-Germain erzielt hat.
Das stimmt. Da ist er sogar Matchwinner geworden. Quasi der Mario Götze der Champions League. Oder ist das gemein jetzt?
Nein, um Gottes Willen. Entscheidender Torschütze ist ja das Wichtigste. Nur in der Weltmeisterschaft würde ich jetzt noch höher werden, aber das ist jetzt auch wieder vielleicht altes Denken.
Passt jetzt auch nicht unbedingt in diese aktuelle Thematik natürlich rein, aber die Dortmunder und die Freiburger, das ist natürlich schon ein Spiel, wo man jetzt vor der Saison natürlich auch nicht unbedingt mitgerechnet hätte, dass es jetzt so ein Spitzenspiel ist, wie es ist, auch wenn du sagst, Köln gegen Bayern ist das größere Spitzenspiel, aber wenn wir auf die Bayern dann gucken und du sagtest es ja eingangs, dass man nicht so genau weiß, wie haben sie diese Niederlage gegen Gladbach weggesteckt, was hörst du denn aus dem Umfeld der Münchner? Glaubst du, dass sie sich davon jetzt irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, nachdem ja jetzt doch so ein bisschen die Corona-Lage sich zumindest lichtet?
Also auffällig ist erstmal, dass die Bayern schon 3 Saisonniederlagen erlitten haben. Selbst der Hamburger SV hat weniger Saisonniederlagen bisher. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Und so wie ich die Bayern kennengelernt habe, und das wird auch in der Mannschaft so manifestiert sein, wollen sie eine Reaktion zeigen. Also diese Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach, die tat weh, weil sie auch unnötig war. Man war ja zunächst die bessere Mannschaft, dann hat man sich ein paar Abwehrfehler geleistet und dann kommen die Kimmichs und Müllers dieser Mannschaft zum Vorschein und schwören die Truppe ein, dass man das jetzt wieder wettmachen möchte, um gar keine Diskussion darüber aufkommen zu lassen, dass die Bundesligaspielplätze wieder spannend werden könnte. Also ich selbst gehe davon aus, dass man sich nicht eine Blöße beim 1. FC Köln, also will man ja nie, aber vor allem nicht beim 1. FC Köln dann zeigen möchte. Und dann kommen die Kölner um die Ecke, die ja, sagen wir mal, getragen werden von ihrem Trainer Steffen Baumgart. Man hat ein wunderschönes Meme gesehen, ja, alle bibbern vor Kälte und er ist mit kurzem Hemd und einem Kaffee da an der Seitenlinie, also wunderbar. 6. Platz, ja, schon 28 Punkte, also da fehlen nur noch 2, 3 Siege und man hat den Klassenerhalt praktisch sichergestellt. Also wunderbar, was da in Köln passiert und mit Modest vorneweg als Mittelstürmer rechnet man sich schon etwas aus, den Bayern mal Angst einzujagen. Das Momentum ist ja da, deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn da ein Unentschieden bei rausspringt.
Also, das ist auch mal eine Ansage, aber zu Baumgart, weil mich das auch schon immer interessiert hat, wie macht er das, wieso ist dem nicht kalt, ist der so voller Adrenalin, dass er die Kälte nicht merkt?
Ich glaube, der hat ein körpereigenes Kohlekraftwerk in sich, ja, also der Typ ist faszinierend, ja, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil er sich über zu viele Dinge geäußert hat, die ihn nichts angehen, auch gesellschaftspolitisch, also dafür, dass er jetzt zum ersten Mal ein Spitzenteam trainiert, hätte ich mehr Zurückhaltung erwartet, aber die Kölner lieben das, weil er Dinge genau ausspricht. Also der jüngste Spruch von ihm war ja, das Spiel ist aus, wenn der Schiedsrichter abpfeift und ich nicht mehr brülle. Allein für diesen Spruch hat sich die Saison schon gelohnt. Ja. Also großartig, ja. So, und der hat die Menschen mit seiner Art angesteckt da in Köln. Also das spürt man ja tatsächlich. Dann kamen natürlich glückliche Momente dazu. Ich erinnere an den Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das bedeutet in Köln sehr viel. Und das da umzubiegen, jetzt 3 Siege in Folge, das verschleiert ein bisschen, dass es davor nicht ganz so rund lief sportlich. Aber für den Moment ist Baumgart ein Held am Rhein und das völlig zu Recht, wenn man sich die Tabellensituation anschaut.
Ja, Platz 6, 28 Punkte. Jetzt gehen wir mal davon aus, die holen tatsächlich einen Punkt, dann klopfen sie ja sogar in Europa wieder an. Und das ist ja was, was man in Köln über Jahre hinweg natürlich als Ziel hatte, aber auch immer wieder ganz schnell ausgerufen hatte, wenn dann mal ein paar Spiele in Folge nicht verloren wurden. Dann ist man ja auch in Köln immer sehr, sehr unrealistisch, sehr schnell sehr unrealistisch geworden. Ist es diese Saison vielleicht realistischer als die letzten 10, 12, 13, 14 Jahre?
Zwei Anmerkungen dazu. Tatsächlich ist das Selbstverständnis des ersten FC Köln so, der Verein ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und bekam vom damaligen Präsidenten verortet, dass man in weißen Trikots spielen sollte, in weißen Trikots wie Real Madrid. So. Tatsächlich war das dann zu dieser Zeit, Anfang der 60er Jahre, erste Bundessaison, erste Meisterschaft in der Bundesliga, war das der modernste Verein, der fortschrittlichste Verein in Deutschland. Sehr gut. Und man hat auch das Double gewonnen 1978, als die Zeit von Overath vorbei war und Toni Schumacher so richtig seine beste Zeit als Torwart dann erlebte. Und so, an diese Zeit möchte man grundsätzlich erstmal anknüpfen. Man musste aber hart lernen, dass sich die Möglichkeiten doch verändert haben, auch in der SFC Köln. Zahlreiche Abstiege. Und als man das dann schaffte, zum ersten Mal wieder nach 25 Jahren in den Europapokal zu rutschen, das war die Europa League, der frühere UEFA Cup, hat man sich so sehr gefreut und sehr, sehr gejubelt, dass man vielleicht das Tagesgeschäft ein bisschen vernachlässigt hat. Man ist ja danach abgestiegen. So. Deswegen, ja, kann sein, dass man sich aus dieser Vergangenheit heraus freut, wieder oben anzuklopfen, aber demütig zu bleiben, das heißt Bodenhaftung zu behalten, wird das A und O beim 1. FC Köln sein, weil das ist jetzt ein Höhenflug und wer hochfliegt, kann tief fallen, 3 Euro Phrasenschwein, aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, 6. Platz ist besser, als es die Mannschaft eigentlich hergibt, weil Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, vielleicht mit Sicherheit auch München-Gladbach, vielleicht Hertha BSC, die müssten eigentlich, wenn man die Investition sieht, vor dem 1. FC Köln stehen. Wenn man also trotzdem die Nase vorn hat, knapp hinter Freiburg, knapp hinter Leverkusen, dann hat das etwas damit zu tun, dass man ein Momentum für sich gewonnen hat. Mhm. Aber man sollte deswegen auch nicht übertreiben, weil ich glaube, das kann gefährlich werden, wenn man vergisst, wo man herkommt. Und herkommen heißt aus dem Tabellenkeller und jetzt genießt man das. Wenn man den Klassenerhalt frühzeitig schafft, ist das ein Riesenerfolg und dann kann man darüber nachdenken, ob man das darauf aufbaut. Aber jetzt nicht darauf spekulieren, dass man unvorbereitet in den Europapokal einzieht, da ist man schon einmal auf die Schnauze gefallen.
Aber zumindest könnte man, obwohl das ja vielleicht dann auch die gleiche Zielsetzung dann ist, vor Bayer Leverkusen irgendwann nochmal liegen. Denn da ist man, du hast es eben gesagt, nur knapp dahinter. Ein Punkt und Leverkusen und Köln, da weiß man ja auch, das ist jetzt nicht direkt Liebe.
Absolut, nee, das ist Nachbarschaftsfreundschaft mit allen Konsequenzen. Das heißt, man grätscht den anderen ab, wo man nur kann. Ja klar, aber das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel kann nur sein, gesicherter Klassenerhalt, womöglich sogar in der oberen Tabellenhälfte, dann ist das ein Riesending. Und wenn man sich dann klug anstellen heißt, mit dem Trainer zusammen die Mannschaft punktuell verbessern im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann ist das ein Fortschritt. Jetzt verliert man den Finanzchef, Werle geht ja zum VfB Stuttgart als Vorstandsvorsitzender und dennoch wird da so viel Sachverstand hoffentlich sein, dass man nicht durchdreht, sondern eben seriös arbeitet. Hm. Das ist das, was vielleicht dem 1. FC Köln gelegentlich in der Vergangenheit gefehlt hat.
Jetzt haben sie es vielleicht wieder. Mal gucken, was dann gegen Bayern dabei rauskommt. Aber
im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Leverkusen, wenn wir die schon ansprechen, die haben jetzt dann ein Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach und die haben ja zumindest in der letzten Woche dann mit gegen Bayern mal wieder gewonnen, auch gut unter Corona-Bedingungen und weil die Bayern eben auch ein bisschen zurückgeschaltet haben, aber sie haben mal wieder gewonnen. Das ist ja auch ganz wichtig, gerade jetzt auch vor dem Duell mit Leverkusen, die ja auf den nächsten Sieg jetzt schon warten seit 4 Spieltagen und da ja auch ganz viele Punkte eigentlich haben liegen lassen.
Völlig richtig, was du sagst. Leverkusen hat gerade ein Zwischentief, so will ich es mal bezeichnen. Eine Krise wird mir jetzt zu weit gehen, weil dafür steht man zu gut in der Tabelle. Und die Gladbacher haben den ersten Sieg in 5 Spielen geschafft gegen einen namhaften, aber doch geschwächten Gegner Bayern München. Also da wage ich zum Beispiel gar keine Prognose, wie das ausgeht. Dann kommt das Momentum Lokalpatriotismus mit dazu. Da ist ein bisschen Zoff unterm Dach bei Borussia Mönchengladbach. Matthias Ginter wird den Verein verlassen und wie ich aus der Sportbild entnommen habe, geht es auch darum, dass man nicht ganz geklärt hat, wie das Miteinander mit Manager Max Eberl war. Hat Ginter das Millionenangebot abgelehnt, weil er noch mehr Geld wollte, oder hatte Eberl die Faxen dicke und wollte sich nicht hinhalten lassen und hat auch Zweifel an der sportlichen Qualität von Ginter gehegt. Zakaria wird Gladbach verlassen. Also das sind so Symptome, dass es gerade intern kriselt. Ich sag's ganz vorsichtig. Und das ist nie gut für eine Mannschaft, weil das immer ablenkt, da irgendwie aus dem Tiefen der Tabelle, Platz 12 inzwischen, da hochzukommen. Aber kann ein gemeinsamer Sieg gegen Leverkusen dann in diesem Lokalderby im Rheinland dann durchaus hilfreich sein. Ja, aber Gladbach ist nicht so gefestigt. Das ist jetzt so eine Durchgangsstation. Auch da gilt Folgesaison noch Champions League in der Nachfolgesaison, wo alle gedacht haben, oh, mit dem neuen Trainer Adi Hütter, da geht's jetzt richtig ab, ja. Punktuell gegen Bayern München ja, aber zu viele dumme Niederlagen zuletzt. Deswegen bin ich gespannt, ob Adi Hütter jetzt die Wende schafft. Wir haben es schon ein paar Mal während der Saison gedacht und gehofft und gesehen und sind dann jedes Mal enttäuscht worden. Insofern ist jetzt ein guter Akt oder ein guter Tag, mal zu zeigen, dass der Sieg gegen Bayern München zum Rückrundenauftakt kein Eintagsflieger war.
Und da das da in der Mitte der Tabelle ja auch alles recht eng ist, würde so ein Dreier natürlich auch schon entsprechend ein paar Punkte in der Tabelle nach oben dann bedeuten und vor allen Dingen weg da aus dem Tabellenkeller, in dem ja der VfL Wolfsburg natürlich mittendrin steckt. Und die spielen ja jetzt an diesem Wochenende dann auch noch gegen Hertha, also gegen den direkten Nachbarn, gegen den 13. Die Wolfsburger sind 14. und beide ja dürfen nicht verlieren. Klar, und bei beiden, da sind ja auch die Trainer jetzt nicht unbedingt so fest im Amt. Korkut bei Hertha, der ja sowieso eigentlich nur ja den Sitz warm hält, bis im Sommer ein anderer kommt.
Niko Kovac.
Ja, wollte ich gerade sagen. Alle vermuten ja Kovac. Glaubst du auch?
Glaube ich auch. Also die Verbindung zu Freddy Bobic, dem Sportmanager von oder Vorstand von Hertha BSC, er dementiert es nicht wirklich. Also das glaube ich, darauf wird es hinauslaufen. Bei Kofeld bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man ihm das anlastet oder der Mannschaft, oder erreicht Kofeld nicht die Mannschaft. Nur für Kofeld wird es deswegen knapp. Er hat maximale Sympathiewerte in Bremen gehabt, hat es da aber 2 Saisons hintereinander versemmelt, dass Werder Bremen nicht nur in Abstiegsgefahr war, sondern am Ende sogar abgestiegen ist. Er musste ja am vorletzten Spieltag dann aufhören. Bei Wolfsburg nach einem guten Start schwächelt er jetzt auch. Ich habe schon die Frage unter der Woche gelesen und auch bei FIFA Pitch im Newsletter dann auch gepostet. Wird Kofeld überschätzt? Die Frage stelle ich mir, wenn ich ehrlich bin, inzwischen auch. Mhm. Weil nett sein und beliebt sein ist das eine. Aber Input geben, fachlich eine Mannschaft aufbauen und eine Philosophie quasi einbringen, ist das andere. Und da und auf das Zweite kommt es letztlich an. Und eigentlich bringt Wolfsburg alle Voraussetzungen mit. Die Mannschaft war am Boden, deswegen kannst du wunderbar Erfolge feiern. Aber das war ein kurzes Aufflammen der alten Leistung von Wolfsburg. Also ich glaube schon, dass die Luft dünn wird für Kofeld. Sollte jetzt die nächste Niederlage in der Bundesliga folgen, ist insgesamt neunte, in der Bundesliga die siebte in Folge, dann werden wir automatisch auch im Doppelpass übrigens die Frage stellen, ob es das war für Kofeld. Also da gibt es kein Vertun. Da wird Jörg Schmadtke nicht lange hingucken können. Er wird sich vielleicht selbst auch die Frage stellen, wie ist er auf den gekommen? Aber am Anfang lief es ja. Also, ne, das muss man ja auch zugute halten. Ja. Aber irgendwann ist ein Bruch reingekommen. Leute, die etwas näher hingucken in Wolfsburg, gucken auch nicht auf Kofeld, sondern eher auf die Mannschaft. Mhm. Warum ist dieser Schlendrian, diese Willenlosigkeit da in der Truppe? Das ist schon erstaunlich. Man hat ein super Leben. Wolfsburg hat eigentlich eine gute Mannschaft. Man hat die Saison schon Champions League gespielt, aber durch mit dem Ausscheiden aus der Champions League, diesem Verpassen der nächsten Runde, leichtfertig muss man sagen, ist irgendwie die Luft raus. Die Saison ist abgehakt. Wenn das aber passiert, hab acht, ne, da unten sind Mannschaften wie Stuttgart, Augsburg, die werden noch punkten, die kennen Abstiegskampf, die wissen, wie es geht. Nicht, dass Wolfsburg noch weiter runterrutscht. Sie haben ja auch schon Relegationserfahrung, dann können Sie noch einer hinzufügen.
Jetzt sind aber, du hast die Spieler angesprochen, ja auch einige im Team noch drin, die in der letzten Saison ja gut gespielt haben, performt haben, dann aber den aus ihrer Sicht ja erhofften Sprung zu einer anderen Mannschaft dann nicht geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Sie wurden nicht verkauft oder es fand sich entsprechend kein Abnehmer. Da wird im Kicker jetzt auch gerade drüber spekuliert, ob da die nicht vielleicht zu viel Frust haben und das in die Mannschaft reintragen und dadurch auch diese Stagnation irgendwo rauskommt. Da muss man dann natürlich auch sagen, was sind das eigentlich für Profis?
Das sind Einzelschicksale und es wird nicht der einzige Grund sein. Ich glaube, da kommt eines zum anderen und anders als in der Mathematik wird dann Minus und Minus nicht Plus, sondern Doppelminus. Hm. Und das ist die Situation, die da ist. Das kann nicht der einzige Grund sein, sonst wären es Einzelschicksale. Wenn die Mannschaft in Ordnung wäre, können so Trübsalbläser keinen Unfug treiben. Wenn aber das, was die dort vielleicht an Frust mitbringen, auf fruchtbaren Boden fällt, dann muss allgemeiner Frust drin sein. Das kann Prämienkürzungen sein, das kann der Frust über das Champions League aus sein, das kann über den Zusammenhang mit der Trainerwechsel sein, mit von Marc van Bommel zu Florian Kohfeldt. Es kann auch die Ansprache aus dem Management sein, das kann was auch immer dann so sein, vielleicht, dass man keine Erklärung dafür hat, warum man eigentlich ständig verliert. Da gibt es etliche Gründe dafür, unterm Strich wird das nicht der einzige Grund sein, da wird es mehrere geben und in solchen Momenten wünscht man sich nur, dass die Saison zu Ende ist, man keinen Schaden nimmt und dann in der neuen Saison sowohl im Kader als auch bei den Spielen einen Neuanlauf startet. Mhm. Nur das Blöde für Wolfsburg ist, und das macht die Situation so fatal, es war der erste Spieltag der Rückrunde, der gespielt ist. Das heißt, es kommen noch 16 Spiele und da musst du jetzt durch und aufpassen, dass du nicht tatsächlich noch irgendwo reinrutschst und in den Stuhl reinkommst, wo du nicht mehr rauskommst. Sie hatten schon mal Glück mit der Relegation, in letzter Minute nochmal sich gerettet, ja. Ich glaube nicht, dass sie auf einen Abstiegsplatz fallen, dafür sind Reuter Fürth und wahrscheinlich Arminia Bielefeld dann doch wesentlich schwächer haben, aber lass mal so einen Zweitligisten, und da sind ein paar Starke dabei, auf einem dritten Platz landen, der es wissen will, der den Mumm hat, dann kann so eine Truppe, die sich hat hängen lassen, schnell unter die Räder geraten. Da gibt es gute Beispiele für.
Es sind nur zwei Punkte bis zur Relegation und auch nur zwei Plätze. Also von daher, da sind Punkte dann wirklich vorgeschrieben.
Das meine ich, ja. Ne? Genau, ne?
Und von daher, da kann so ein Strudel dann ganz schnell die Mannschaft auch erfassen. Aber wer geht denn aus deiner Sicht eher, da läuft eher Gefahr, da unten noch reinzukommen? Hertha oder Wolfsburg?
Ich glaube eher die Wolfsburger. Ich glaube, Hertha punktet jetzt sukzessive, also mal hin und her. Jetzt wieder Niederlage, aber haben auch die Dortmunder aber geschlagen zu Hause. Also die sammeln schon ihre Punkte, die sind jetzt nicht in diesem Momentum drin, ständig Niederlagen zu haben. Ne? Die Wolfsburger wissen halt nicht, wann der Befreiungsschlag kommt, ja. Also für Wolfsburg läuft es gerade echt ziemlich blöd. Und wenn du bei einem Aufsteiger verlierst, dann sagst du ja nicht, oh, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und es lief ganz gut und wir können uns daran aufbauen, sondern du bist ja doppelt frustriert, weil du sagst, gegen wen willst du eigentlich gewinnen, wenn nicht gegen einen Aufsteiger? Ne? Die Tabellenletzte käme noch, ne? So, aber das war ja auch ein hartes Spiel gegen Reuter Fürth. Also irgendwas stimmt da nicht in dieser Truppe und ich bin mir ziemlich überzeugt, dass Jörg Schmadtke gern dazwischen hauen möchte, aber die Realität lässt das gerade nicht zu. Du bist einfach froh, wenn die Saison irgendwann vorbei ist. Aber ich habe es ja schon erwähnt, das Dumme ist, die dauert noch so lange. Ne? Es ist nicht 5 Spieltage vor Schluss, wo du sagst, noch einen Sieg gerettet und dann munter putzen, sondern das ist noch ein steiler Weg.
Und die müssen eben noch viel machen. Für die Fürther ist dagegen der Rest der Saison wahrscheinlich nur noch Schaulaufen, obwohl am Wochenende, da wäre dann vielleicht doch noch mal was zu holen, oder? Gegen Arminia Bielefeld in Bielefeld?
Also sag mal, wenn die Greuther Fürth noch eine kleine Hoffnung haben auf den Klassenerhalt, dann müssen sie irgendwie Bielefeld schlagen. Das ist eine Mannschaft, die ist jetzt im zweiten Jahr in der Bundesliga, die kennt nichts anderes als Abstiegskampf, die weiß sich schon zu wehren, hat auch schon 17 Punkte. Wenn Greuther Fürth es schafft, dann ist der Abstand eben nur noch in Anführungszeichen 8 Punkte, aber so sind es halt jetzt 11 und wenn die Bielefeld gewinnen, wären es 14, dann ist Greuther Fürth, naja, die werden sich sowieso kaum retten können, aber also wenn du noch ein bisschen Hoffnung hast, dann jetzt.
Und die Augsburger, der neue Großinvestor, beziehungsweise die neuen Millionenausgeber, die haben ja ein hoffnungsvolles Talent für Wolfsburger für Augsburger Verhältnisse, ziemlich viel Kohle geholt.
Ja klar, ist ja bisher der teuerste Wintertransfer, Pepi, ne? Mhm. Sag mal Pepi, also ich nenne ihn mal Pepi, weil er so geschrieben wird. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann seine Leistungsstärke noch nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob er dazu taugt, jetzt nochmal Spiele rumzureißen. Aber allein, dass die Investition geglückt ist und man Konkurrenten aus dem Feld geschlagen hat, wie eben Wolfsburg und Bayern München, die wollten den auch gerne haben, zeigt schon, dass da ein gewisser Wille ist. Das wird jetzt die Saison nicht retten. Auch da geht es erstmal nur um den Klassenerhalt. Aber es ist ein Fingerzeig, ne? Man will, Voraussetzung dafür, Klassenerhalt. Dafür hat man jetzt einen guten Spieler. Man hat das schon am Wochenende gesehen, als er eingewechselt wurde, dass da was kommt und dass er etwas kann. Ob das auf lange Strecke so geht, keine Ahnung. Dafür kenne ich ihn nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber zumindest glauben die Augsburger nicht, dass der Klassenerhalt von selbst passiert, sondern haben was getan und haben gute Geldgeber im Hintergrund und die gesamte Liga weiß, dass Augsburg nicht so klein ist, wie man immer glaubt.
Er muss erst noch auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise seinen Namen noch bekannter machen, muss ja auch erstmal alle anderen Mitspieler kennen, das hatte Markus Weinzierl ja auch gesagt vor dem oder nach dem letzten Spieltag, der war erst 2 Tage da, der kannte noch nicht mal alle Vornamen, also von daher, der muss sich erst akklimatisieren, aber die Ansätze, du hast es gesagt, sind auf jeden Fall da, auch die Ansätze für einen insgesamt also spannenden Fußball ja, Spieltag, 19. Spieltag der Bundesliga, da ist einiges drin, Doppelpass hattest du schon gesagt, Sebastian Kehl ist da, ansonsten, ja, die großen Themen werden behandelt.
Ganz genau. Und ich kann da nur eine kleine Empfehlung noch aussprechen. Samstagabend, ich freue mich auf Darmstadt 98. Wir zeigen dieses Spiel ab 20.30 Uhr, Anstoß auf Sport 1. Die haben eine Überraschungssaison bisher hingelegt und ich will einfach wissen, jetzt beginnt ja quasi das neue Jahr für die Zweitligisten, ob sich dieses ob dieses Form hoch andauert, bin ich ganz interessiert dran. Gegen kein Karlsruher SC, Dirk Schuster, Trainer in beiden Clubs, wird unser Experte sein. Also insofern, das wird ein tolles Fußballwochenende. Also ich freue mich wieder drauf, so langsam kriege ich auch Temperatur. Letzte Woche tat ich mir noch ein bisschen schwer, war wachgerüttelt durch Bayern München und war so aufgeregt, dass die endlich mal wieder verloren haben, dass ich den Rest des Wochenendes fast vergessen hätte, bis zum Samstagabend, als Dortmund spielte. Jetzt gucke ich mir tatsächlich alle 18 Spiele an der ersten und zweiten Liga und bin ganz heiß drauf.
In der Konferenz oder tatsächlich dann danach im Real Life alle einzeln?
Nee, zum Teil noch in der Konferenz, das gebe ich schon zu. Aber wenn dann etwas passiert, gucke ich mir die Bundesliga-Highlights bei Sport 1 an. Die stellen wir ja zur Verfügung bei YouTube und auf sport1.de. Insofern habe ich da schon Zugriff drauf, dann die wichtigsten Szenen mir nochmal anzugucken. Ich muss ja profund mit dir reden können.
So ist es und da habe ich dir eine gute Vorlage fürs Teasing gegeben, oder?
So sieht's nämlich aus.
Na guck mal, das läuft doch. Das geht auch Hand in Hand. Und du darfst jetzt auch die Verabschiedung machen. Ich rede dir auch nicht rein.
Ja, ich muss noch mal gucken, welche bunten Knöpfe mir hier zur Verfügung stehen. Ich drücke jetzt einfach mal was drauf. Na, siehst du, das ist schon ein Dreck misslungen. Ne? Also. Warum hör nicht auf zu lachen? Die lachen so dämlich wie du.
Ja gut, aber ein Lachen ist doch was Schönes. Wo man lacht, da lacht ich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Oder nee, böse Menschen lachen immer wieder. Aus James Bond war das, aus Leben und Sterben lassen.
Solltest du diesen Spruch jemals im Doppelpass bringen, werde ich dir 20 Euro aus der Jacke ziehen fürs Phrasenschwein.
Oh, hau.
Das ist mindestens so viel wert.
Das ist ja mein Gehalt.
Ja, Monatsgehalt. Ne?
Ja, eben. Da gehe ich ja pleite.
Ja. Wer nicht?
Ne? Ich muss auch teasen, auf den Newsletter natürlich. Du schreibst ihn natürlich jeden Tag und werktags gibt's ihn um 6.10 Uhr im Postfach, eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de und den Podcast gibt's natürlich dann ab nächsten Donnerstag wieder auf allen Podcatchern, die ihr so kennt.
Danke, Malte.
Danke, Pitt.
Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Fever Pitch. Der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.